Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Emanuel Grauer. Ich wünsche mir sehr, dass in den nächsten Minuten Jesus dir durch die Bibel begegnet, denn hier geht's um Jesus. Wir schauen uns heute miteinander ein Gleichnis an, das ist, ich sag's schon mal vorher, ist hartes Brot für uns, was wir heute kriegen. Ja, die Christine schreit wieder Halleluja, ist klar. Kann predigen, was du willst, schreit immer Halleluja, die Christine, genau. Ja, aber es ist wirklich, vielleicht der eine oder andere von euch wird ein bisschen dran zu kauen haben. Wird nicht so easy. Der Text steht in Lukas 12, ihr seht es hier vorne ab Vers 41. Ich lese ab Vers 34, weil das eigentlich eine Sinneinheit, die, wo Vers 41 drauf aufbaut. Ich lese mal vor in der Übersetzung, die ich nachher nicht verwende für die Predigt. Nachher verwende ich eine andere, aber da hier ist der Fluss schön zu verstehen. Euer Herz wird immer da sein, wo euer Schatz ist. So endet Jesus seine Lehre über Besitz. Und dann ab Vers 35, haltet euch bereit, sorgt dafür, dass eure Lampen brennen. Ihr müsst wie Diener sein, die auf ihren Herrn warten, der auf der Hochzeit ist. Wenn er dann zurückkommt, an die Tür klopft, können sie ihm sofort aufmachen. Sie dürfen sich freuen, wenn der Herr sich bei seiner Ankunft wach und dienstbereit findet. Ich versichere euch, er wird sich die Schürze umbinden, sie zu Tisch bitten und sie selber bedienen. Vielleicht kommt er spät in der Nacht oder sogar erst am frühen Morgen. Sie dürfen sich jedenfalls freuen, wenn er sie bereit findet. Und das ist doch klar. Wenn ein Hausherr wüsste, zu welchem Zeitpunkt der Dieb kommt, würde er wach bleiben und nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. So solltet auch ihr immer bereit sein. Denn der Menschensohn wird dann kommen, wenn ihr es gerade nicht erwartet. Und jetzt beginnt unser Predigttext. Herr, fragte Petrus, meinst du mit diesem Gleichnis uns oder auch alle anderen? Der Herr aber sagte, wer ist denn der treue und kluge Verwalter, dem sein Herr die Verantwortung überträgt, der ganzen Dienerschaft zur rechten Zeit das Essen zuzuteilen? Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei dieser Arbeit findet, wie sehr darf sich dieser Diener dann freuen? Ich versichere euch, sein Herr wird ihm die Verantwortung über seine ganze Habe übertragen. Wenn jener Diener aber denkt, mein Herr kommt noch lang nicht und anfängt, die Dienerschaft zu schikanieren, während er sich selber üppige Mahlzeiten gönnt und sich betrinkt, dann wird der Herr an einem Tag zurückkommen, in dem er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht vermutet. Er wird diesen Dieb hart bestrafen und ihm dasselbe losbereiten wie den Ungläubigen. Und jeder Diener, der den Willen seines Herrn kennt, sich aber nicht darauf einstellt, geschweige denn tut, was sein Herr will, wird hart bestraft werden. Wer ihn dagegen nicht kennt und etwas tut, wofür er Strafe verdient hätte, wird mit einer leichteren Strafe davonkommen. Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert werden. Wem viel anvertraut ist, für den wird man umso mehr verlangen. Nicht so easy. Freut euch schon mal drauf. Heute kriegt jeder sein Fett weg. Das ist gut. Unsere Kinder müssen zu Hause helfen im Haushalt. Und sie sind natürlich die Einzigen auf dieser Erde, die das machen müssen, ist klar. Beschweren sich auch immer. Niemand muss das, nur sie. Also in einem gewissen Alter irgendwann registriert man, dass es auch anderen so geht. Und jedes Jahr, wenn die Schule beginnt, also im neuen Schuljahr, gibt es den neuen Plan. Den pflege ich seit 23 Jahren am PC, damit ich schwarz auf weiß nachweisen kann, dass jedes Kind im gleichen Schulalter auch die gleichen Arbeiten verrichtet wie alle anderen. Dass es einfach transparent ist, der Job. Und dann haben wir jedes Jahr am Anfang, so im September bis Anfang Mitte Oktober, dieselbe Situation zu Hause. Ich komme ins Bad rein. An den rumliegenden Putzmitteln sehe ich, dass jemand drin war. Konnte sich nicht viel davon zu sehen, die Ecken rund geputzt, Wasserflecken an den Armaturen. Und dann gehe ich zu unserer Tochter oder zum Sohn ins Zimmer und sage, hey, wie sieht's aus mit Badputzen und so? Ja, habe ich doch gemacht. Sag, ja, aber ich stelle mir vor, dass es danach sauber ist. So, ja, wieso ist doch sauber? Und dann guckst du rein so. So, das hast du nicht gesagt, das hast du nicht gesagt. Das, woher soll ich das wissen? Habe ich ja noch nie gemacht. Okay, und meistens endet es dann in einer harten Diskussion, wer schuld ist daran, ob die Kommunikation nicht klar genug war oder wie auch immer. Jesus macht hier was Ähnliches. Er greift das voraus, dass jemand irgendwann zu ihm kommen könnte und sagt, das hast du aber nicht gesagt. Das war so nicht ausgemacht. Damit, das wusste ich nicht. Er lehrt die Menschen seiner Zeit darüber, nach welchem Maßstab Gott ihr Leben beurteilt, sodass niemand sagen kann, sorry, das habe ich auch nicht gewusst. Und es tut mir leid für dich, der du jetzt heute da bist, denn du weißt es spätestens heute nach der Predigt, welchen Maßstab Gott an dein Leben anlegt. Und du kannst nie wieder sagen, sorry, das habe ich aber nicht gewusst. In diesem Gleichnis steckt ziemlich viel Sprengstoff für dich, wenn du denkst, du bist doch irgendwie christlich, also einer Konfession angehörig, evangelisch oder katholisch oder irgendwas anderes, wo man was zahlen muss, damit man ein Label kriegt. Jesus nimmt das auseinander. Die Menschen, die ihm zuhören, die sind alle so. Das sind ja fromme Juden irgendwie. Die glauben doch. Und er hält ihnen den Spiegel vor und sagt, am Ende wird dir das vor Gott nichts nützen, wenn er wiederkommt. Die Wiederkunft Jesu, um die es hier geht, das ist etwas, was selten von uns besprochen wird, was auch selten irgendwie präsent ist im Leben von uns. Wenn du kein Christ bist, dann sowieso. Wer denkt da schon drüber nach, dass Jesus vielleicht irgendwann wiederkommen könnte? Und wenn du Christ bist, dann geht es dir vielleicht wie vielen anderen Christen auch. Man weiß es schon theoretisch, aber irgendwie, man denkt da nicht so im Alltag drüber nach, was es für eine Auswirkung hat auf das eigene Leben. Wenn du jetzt noch nicht so bewandert bist in der Heilsgeschichte Gottes, die sich in der Bibel entfaltet, im Evangelium, dann will ich kurz für den Überblick machen, warum Jesus hier von seiner Wiederkunft spricht. Es fängt nämlich alles ganz am Anfang an in der Bibel, in diesen paradiesischen Zuständen, wo Gott den Menschen macht und ihm die Verantwortung gibt über die ganze Schöpfung und sagt, meine Werte, meine Maßstäbe, die Art und Weise, wie ich möchte, sollst du diese Schöpfung bebauen und bewahren. Und der Mensch macht es eine gewisse Zeit ganz gut und dann löst er sich von Gott und geht seinen eigenen Weg. Und dann kommt dieses ganze Böse, dieses ganze Kaputte, was wir spüren, Schmerz und all das, was jeder von uns spürt, wenn wir lang genug leben, kommt alles in diese Schöpfung hinein. Jeden Tag müssen wir uns damit auseinandersetzen. Und dann lässt Gott immer zwischendrin so kleine Leuchttürme aufpoppen. Menschen, die er auserwählt, Noah mit der Arche, die Geschichte kennst du vielleicht, oder Abraham, so den Urvorfahren der Israeliten, um die es viel geht im Alten Testament. Also er lässt so kleine Leuchttürme aufpoppen von Menschen, die er besonders erwählt, um durch sie eben so ein Leben zu entfalten, wie es Gott sich eigentlich vorstellt. Und sie sollen etwas zeigen und auch für andere eben ein Segen sein. Und das ganze Alte Testament ist eigentlich dieser Streit zwischen Licht und Finsternis, könnte man sagen, im Leben von uns Menschen. Wo Gott immer wieder so Leuchttürme reinsetzt, aber es ändert sich nichts Grundlegendes. Irgendwas ist da innen drin kaputt in uns. Und dann kommt Jesus, und damit beginnt das Neue Testament. Dann kommt Jesus als Zentrum der Geschichte Gottes mit dieser Erde. Und es beginnt was komplett Neues. Auf einmal wird durch Jesus etwas möglich, was eigentlich gar nicht möglich ist, nämlich Gott zu gefallen, zu Gott zu gehören, zu Gott zu passen, wo wir vorher inkompatibel sind zu Gott. Und dieses Gleichnis liegt ein bisschen weiter vorne, ich greife mal voraus. Jesus stirbt dann irgendwann. Er bietet sich eigentlich als Retter an, er bietet sich eigentlich als Lösung an für das Problem diesem auserwählten Volk Israel, die es eigentlich wissen müssten, weil sie schon Jahrtausende Gottes Worte haben. Aber sie lehnen ihn ab und er stirbt und es sieht so aus, wie wenn die Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen zu Ende wäre und er sagt zu ihnen, okay, jetzt könnt ihr mich mal. Aber das Coole ist, und das entfaltet dann das Neue Testament, dass Gott eingepreist hat in seinen Plan. Denn dieser Tod von Jesus ist gerade der Plan Gottes. Damit löst er das Schuldenproblem der Welt. Das Problem von dir, deine Inkompatibilität zu Gott, löst er damit. Denn wenn du das akzeptieren kannst für dein Leben, dass Jesus die Strafe getragen hat für das, was du getan hast, dann kannst du zu Gott gehören. Das ist das Evangelium. Du hast es nicht verdient, du hast es verloren. Aber durch Jesus ist etwas möglich, was eigentlich nicht möglich ist. Und in dieser Zeit leben wir jetzt heute. Und als Christen haben wir diese Botschaft bekommen und diese Botschaft heißt gute Botschaft oder Evangelium, die sollen wir raustragen. Menschen sagen, hey, lasst euch versöhnen mit Gott, Gott bietet dir was an. Willst du auch? Es gibt nichts Besseres. Das ist der Auftrag unserer Zeit heute für Christen. Und dann wird ein Moment kommen, wo das zu Ende ist. Und von diesem Moment spricht Jesus hier. Der Moment, wenn Jesus, der im Himmel ist, wieder zurückkommt und dann das letzte Kapitel in der Menschheitsgeschichte aufgeschlagen wird. Und Gott irgendwann dann jeden Einzelnen sein Innerstes aufdeckt und dich selber reingucken lässt in dein Innerstes. Und sagt, schau, so sieht es bei dir aus. Wie stehen wir beide in Beziehung miteinander? Und darum geht es in diesem Gleichnis. Und sicher, es ist für uns etwas unangenehm, darüber nachzudenken, weil wer will das schon? Wir sind ja oft wie so Kinder, deren Eltern sagen, so, ihr seid jetzt alt genug. Wenn Mama und Papa heute Abend zum Essen ausgehen, wir legen euch ins Bett, hier ist die Telefonnummer, wenn du was wärst, bitte schlaft einfach. Und sobald die Tür klickt, geht die Party los. Und dann Rambazamba ohne Ende bis zu dem Moment, wo sich der Schlüssel im Schlüsselloch rumdreht und das Gericht über dich hineinbricht. Oder wie der Buchhalter vielleicht in der Firma, der sich immer so ein bisschen auf die Seite abzwingt. Mein Chef, der alte Kapitalist, der hat es nicht verdient, so viel zu verdienen. Ich guck doch hier, dass die Bücher stimmen. Und er zweigt sich immer wieder was ab. Und auch wenn er schon merkt, dass der Chef die Unregelmäßigkeiten wahrnimmt und nachguckt, wo das Problem ist, macht das weiter. Irgendwie sind wir da auch drin verhaftet, auf die Seite zu schaffen. Bis zu dem Moment, wo dann die Ermittler vor dem PC stehen, den abkapseln, mitnehmen und das Gericht über dich hereinbricht. Oder vielleicht wie der Mann, der abhängig ist von Pornos, oder die Frau. Und die Ehefrau ist auf dem Ladiesabend und du hockst davor, kommst nicht weg von dem Ding. Und denkst so, ja, meine Frau könnte heimkommen, aber irgendwie ist es halt auch weit weg, weil gerade ist was anderes. Was anderes bestimmt deine Realität, bis zu dem Moment, wo sich der Schlüssel rumdreht und das Gericht über dich hereinbricht. Von dem spricht Jesus her. Das ist es. Wir leben unser Leben wie Kinder, feiern wir Party, wie Buchhalter unfaire, hauen wir auf die Seite, was wir können, wie so ein Abhängiger, nehmen wir mit, was dieses Leben bietet, bis zu dem Moment, wo Jesus wiederkommt und es an die Abrechnung geht. Die Zuhörer, von denen Jesus, zu denen Jesus hier spricht, den will er es richtig dringlich machen. Deswegen bringt er ja eigentlich drei Gleichnisse hintereinander, von denen jetzt das, was wir heute anschauen, das dritte ist. Eigentlich das erste, ich habe es euch vorgelesen, da geht es ja um die Hochzeit. Also es ist irgendwie eine Hochzeit und irgendwie sollen wir bereit sein, wenn sie losgeht. Oder es ist ein Dieb, der kommt und wir sollen irgendwie ready sein, wach sein, damit wir es nicht verpassen, wenn eingebrochen wird. Und jetzt hier eben dieses dritte Gleichnis. In dieser Wachsamkeit, in diesem Warten, dass Jesus irgendwann wiederkommt, was präsent sein soll in unserem Inneren, sollen wir als Menschen mit dem, was Gott uns anvertraut hat, gut umgehen. Und es ist klar, dass Petrus hier einsteigt in dieses dritte Gleichnis, nachdem er die ersten von der Hochzeit und von diesem Einbrecher gehört hat, dass er damit einsteigt, Vers 41, und fragt, Herr, meinst du mit dem Gleichnis nun nur uns oder auch alle anderen? Also um wen geht es hier? Geht es hier um, ich sage jetzt mal mit unserem Wortwahl, geht es hier um Christen oder Leute, die keine Christen sind? Um Nachfolger von Jesus oder spricht Jesus von alle? Und Jesus antwortet Petrus überhaupt gar nicht an der Stelle. Er sagt nicht so, ja, es geht nur um euch oder es geht nur um die anderen, sondern er erzählt einfach diese dritte Geschichte, dieses dritte Gleichnis, um was zu verdeutlichen. Und ich nehme es schon mal vorweg. Er will damit eigentlich die Frage doch beantworten von Petrus. Und zwar in dem Sinn, dass er sagt, wo immer du auch gerade stehst, wer immer du auch gerade bist, in welchem Verhältnis du zu Gott stehst, es geht um dich, um dich. Du kannst nicht sagen, du bist gemeint. Jesus will mit dir klären, wie die Beziehung ist. Vers 42 bringt Jesus diesen ersten, den klugen Verwalter oder treuen Verwalter, dem er nachher den Schlechten gegenüberstellt. Wer ist denn der treue und kluge Verwalter, dem sein Herr die Verantwortung überträgt, der ganzen Dienerschaft zur rechten Zeit das Essen zuzuteilen? Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei dieser Arbeit findet, wie sehr darf sich dieser Diener freuen? Jesus nennt manchmal Diener, manchmal Verwalter oder so. Es ist austauschbar, diese Begriffe. Es geht einfach darum, Gott hat uns was anvertraut. Er hat jedem Menschen was anvertraut. Er hat dir eine gewisse Einsicht gegeben, in den Plan Gottes. Jeder Mensch hat eine kleine Ahnung. Paulus bespricht es dann in Römer 1 später, sagt, jeder Mensch hat so eine Ahnung von dem, was da kommt. Jeder hat mal mehr ausgeprägt oder weniger ausgeprägt und wir haben ein Leben anvertraut bekommen, eine Möglichkeit, ein Dasein und Gott wird am Ende fragen, was hast du mit diesem Leben getan? Und er sagt nicht, hast du irgendwie maximalen Erfolg gehabt, sondern er hat ein Kriterium, wer ist der Treue und Kluge oder wer ist der, wie auch immer diese Worte übersetzt werden, Verwalter. Also wir sollen unser Leben, so meint Jesus eben, klug, weise leben, aber vor allem, und das nimmt er als erstes Wort eben, treu. Und ich, wenn wir in das Griechische reingucken, das ist ja in Griechisch geschrieben, dieser Text zum ersten Mal, dann ist es das Wort für treu, das gleiche Wort wie für gläubig. Wir haben im Deutschen zwei verschiedene Wörter für ein Wort im Griechischen. Der Verwalter ist eigentlich einer, der seinem Herrn treu ergeben ist, also gläubig ist. Der ist ein echter Diener von seinem Herrn. Der gehört zu ihm. Und er bekommt eine Belohnung. Er bekommt eine Belohnung, eigentlich zwei Belohnungen. Die erste Belohnung ist, er wird gelobt für sein gutes Verhalten. Spitze gemacht. Du bist Mitarbeiter des Monats. Kriegt einen eingerahmten Bilderrahmen. Bester Mitarbeiter. Wahnsinn, was der geschafft hat. Das ist das Erste. Und die zweite Belohnung ist, er kriegt eine höhere Verantwortung. Vers 44, ich versichere euch, sein Herr wird ihm die Verantwortung über seine ganze Habe übertragen. Gott stellt es in Aussicht. Jesus stellt es in Aussicht. Wenn du auf dieser Erde so gelebt hast, in der Beziehung zu Gott, wie er es sich vorstellt, dann musst du nicht im Himmel irgendwie Harfe spielen lernen auf einer Wolke, sondern dann bekommst du einen nicen Job im Himmel. Wir haben gerade die Tage mal mittags, ich lese immer wieder mal ein Stück aus der Bibel beim Essen und dann haben wir mal diskutiert danach, wie sieht es eigentlich im Himmel aus? Papa, wie stellst du dir den Himmel vor? Und dann gibt es ja verschiedene Ideen und dann habe ich einfach so gesagt, ich glaube, der Himmel ist irgendwie wie die Erde, nur ohne das Böse. Das ist meine Überzeugung von dem, was ich aus der Bibel lese. Der Himmel ist eigentlich wie die Erde, nur ohne Schuld, ohne Sünde. Wir werden Beziehungen haben, aber ohne Misstrauen, ohne versteckte Agenda, ohne Neid, ohne böse Worte. Wir werden genießen, ohne über die Stränge zu schlagen. Und wir werden arbeiten, ohne dass es Mühe macht. Wie nice ist denn das? Überleg mal, du würdest deine Arbeit machen, es macht keine Mühe, sondern einfach nur Freude. Davon spricht Jesus hier. Er sagt, eigentlich ist diese Erde dazu da, dich vorzubereiten für deinen Job in der Ewigkeit. Wenn du das, was Gott dir anvertraut hat, so meisterst, wie Gott es sich vorstellt, dann wirst du in der Ewigkeit Verantwortung übertragen bekommen. Dann gibt es da einen Job für dich. Der macht dann keine Mühe mehr. Der ist nicht anstrengend oder so, sondern es wird einfach pure Freude sein, am Reich Gottes mitarbeiten zu können. Das ist das, was Jesus hier in Aussicht stellt. Gott will dich gebrauchen. Es ist nicht Zufall, dass du da bist, wo du bist, dass du das bekommen hast, was du bekommen hast. All das, was ihr habt, ist ja eigentlich auch Geschenk am Ende. Sondern Gott hat damit was vor in deinem Leben. Er möchte, dass du damit ein treuer, das heißt gläubiger Verwalter bist. Und deswegen ist es die Grundfrage deines Lebens und es ist eigentlich die Grundfrage dieses Gleichnisses. Wer ist denn dein Herr? Darum geht's. Wer ist dein Herr? Ist es er oder bist es du? Denn wenn wir jetzt gucken gegenüber dem treuen und klugen Diener, wie der andere sich verhält, dann wird deutlich, der hat nur einen Herr und das ist er selber. Vers 45, wenn jener Diener aber denkt, mein Herr kommt noch lange nicht und anfängt die Dienerschaft zu schikanieren, wenn er sich selber üppige Mahlzeiten gönnt und sich betrinkt, dann wird sein Herr an einem Tag zurückkommen, an dem er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht vermutet. Er wird diesen Diener hart bestrafen und ihm dasselbe losbereiten wie den Ungläubigen. Das ist hartes Brot, dieser Text. Irgendwann dreht der Schlüssel im Loch und dann kommt das Gericht über dich. Dieser Diener, der hat so getan, wie wenn es keinen Herr gibt über ihn. Er war sich selber Herr. Wie viele Menschen leben, wie wenn es kein Gott gäbe. Sie leben wohl mit einer Ahnung in sich von was Übernatürlichem, Ewigem, aber es hat keine Auswirkung auf ihr Leben, auf ihre Realität. Und sie leben, wie wenn es einen Gott nicht gäbe, bis der Schlüssel im Loch sich dreht. Interessant ist hier, dass Jesus das zu einem Publikum sagt, was aus frommen Leuten besteht. Also, dass wir jetzt darüber reden, das ist der richtige Rahmen. Denn jeder von euch ist in einer gewissen Art und Weise mehr oder weniger christlich. Ich bin der Überzeugung, dass es hier wie in allen Kirchen ist, dass nicht nur Christen sitzen, sondern manche Menschen, die in irgendeiner Abstufung im Verhältnis zu Jesus stehen. Und so war es bei den ersten Zuhörern ja auch. Deswegen die Frage von Petrus, für wen redest du eigentlich? Jetzt für uns oder für alle? Und Jesus meint eben dich, einfach nur dich. Dieser untreue Knecht ist ja nicht irgendwie antichristlich oder unchristlich oder ungläubig. Er sagt ja nicht, der Herr kommt nicht. Das gibt es ja gar nicht, gibt ja keinen Herr, sondern er sagt, mein Herr kommt noch lange nicht. Das heißt, irgendwie religiös ist er ja unterwegs. Er ist irgendwie spirituell. Er glaubt ja an was, dass es da was gibt, noch irgendwie weitergeht, dass das Leben nicht alles sein kann. Das hilft ihm am Ende halt überhaupt gar nichts. Denn es hat mit seiner Realität überhaupt nichts zu tun. Es hat sein ganzes religiöses, sein ganzes spirituelles Wissen hat keinen Impact, keine Auswirkung auf sein eigenes Herz, auf sein eigenes Leben. Er lebt, obwohl er weiß, dass es einen Herr gibt, dass es eine Ewigkeit gibt, dass es eine Abrechnung gibt, dass es irgendwas gibt, lebt er so, wie wenn es das nicht gäbe. Wie wenn das, wer weiß, vielleicht denk schon, irgendwas gibt's, aber wer weiß schon ganz genau was. Und deswegen lebt er auch in seinem Alltagsvollzug anders. Er sauft, er frisst, er schlägt. Und Jesus, wir dürfen das Gleichnis nicht überstrapazieren. Jesus will jetzt nicht irgendwie einen Katalog aufmachen, was böse ist. Und Fressen und Saufen ist blöd und das andere ist gut. Aber er macht natürlich einen Vergleich auf zu einem Guten. Der gute Diener, der wird beschrieben, dass er den anderen Essen gibt, sie versorgt. Und diese Untreue, der ich muss haben. Das ist der Unterschied. Der Vergleichspunkt. Der eine, dadurch, dass er wirklich ein Diener des Allmächtigen ist, kümmert sich um das Reich Gottes. Dass Gottes Einfluss auf dieser Erde zunimmt. Was ja der Ursprungsauftrag der Menschen ist, von Anfang an, vom Paradies. Während der untreue, ungläubige Diener einfach nur nach sich guckt. Das macht im Lebensvollzug dann den Unterschied aus. Und diese Strafe, die er bekommt, die ist ganz schön hart. In dieser Übersetzung ist es etwas weich ausgedrückt. Er wird den Diener hart bestrafen, dasselbe los bereit wie den Ungläubigen. Eigentlich steht da, er wird den Diener zerteilen. Und es könnte ein Hinweis darauf sein, auf eine alte persische, also iranische Bestrafungsmethode, wo solche Leute mit Hochverrat halt in der Mitte auseinandergeschnitten wurden. Nicht ganz so angenehm. Aber es könnte auch einfach nur übertragen gemeint sein. Und ich denke, Jesus nimmt dieses Bild, um es zu übertragen. Also, wenn du so ein Fake-Diener bist, der irgendwie spirituell, irgendwie christlich ist, dann wird Gott dich abschneiden von ihm, denn das ist nicht echt. Du bist nicht wirklich zu ihm gehörend. Auch wenn du das Label trägst, evangelisch, katholisch, neuapostolisch, schlag mich tot, egal was. Egal welches Label draufklebt, danke, egal welches. Es geht darum, ob du wirklich von ganzem Herzen Diener Gottes bist. Und jetzt werden manche von euch drin sitzen und so ein Kribbeln kriegen. Mir ging es zumindest früher manchmal so, die große Frage, ja, kann das denn sein, dass jemand irgendwie, der Christ ist, dann irgendwie sein Heil verliert, wieder zum Nichtchrist wird? Es könnte ja, auf den ersten Blick sieht es ja hier so aus, da ist ein Diener und der ist ja irgendwie in einer Beziehung zu dem Herrn und dann ist er weg, weil er halt nicht so gelebt hat. Muss ich mich also mehr anstrengen, dass ich irgendwie mir es verdienen kann, dass ich es auch schaffe und würdig und treu bin, damit ich nachher auch in den Himmel komme oder was? Das ist nicht der Vergleichspunkt bei Jesus hier. Sondern es geht Jesus tatsächlich um was ganz anderes. Nämlich darum, dass dass irgendwann rauskommt, wo du wirklich dazugehörst. Denn diesen letzten Teil, er wird ihm, wie es hier übersetzt ist, er wird ihn sein, dasselbe losbereiten wie den Ungläubigen, den könnte man wörtlich übersetzen, er wird ihm seinen Platz bei den Ungläubigen zuweisen. Am Ende wird deutlich, wer dein Herr ist. Und dann kannst du 100-mal christlich gewesen sein. Wenn du nicht Christ bist, dann gehörst du nicht zu Christus. Dann wird Gott dir den Platz zuweisen, der dir gehört. Bei den Ungläubigen. Weil in deinem Herzen bist du nicht gläubig. Das ist der Vergleichspunkt, den Jesus hier aufmacht. Klär deine Beziehung zu Gott. Das ist ihm wichtig. Er will, dass du davor stehst und dich überprüfst, dass alle Zuhörer, so fromm wie sie unterwegs waren, sich selber überprüfen, in welcher Beziehung stehe ich eigentlich zu Gott? Bin ich irgendwie fromm oder wirklich in einer Herzensbeziehung? Und das lässt sich auch an der Art und Weise, wie wir unser Leben natürlich ablesen. Leben wir es für jemand anders? Leben wir es für uns? Dieses ganze Gleichnis ist eine Warnung auch irgendwie, dass wir nicht träge unterwegs sind, sondern dass wir wirklich, soll ich sagen, Gott an erster Stelle unseres Lebens stellen. Wie viele Menschen mögen, das ist eine Überlegung, die schon von Anfang an in der Christenheit war und in der Reformationszeit nochmal aufgebrochen ist, wo die evangelischen Kirchen entstanden sind und dann später, wo der sogenannte Pietismus, zu dem unsere Gemeinde gehört, im 19. Jahrhundert aufgepoppt ist, immer diese Frage, was macht denn echtes Christsein aus? Woran? Es ist deutlich, wir können nicht ins Herz von Menschen gucken. Wir können das nicht sehen. Gott wird irgendwann kommen und wird es deutlich machen, wer ist wirklich von Herzen wiedergeborener Christ und wer nicht. Aber wir können es nicht sehen. Und so lange wird in jeder Gemeinde, in jeder christlichen Bubble werden Menschen rumrennen, die von Herzen zu Jesus gehören und andere, die es nur dem Namen nach sind, die nur Fake-Diener sind. Und es ist immer schon in diesen ganzen Reformationsbestrebungen quasi dieser Aufruf ergangen. Mach deine Beziehung zu Jesus heute fest. Mach's fest. Bleib nicht so ein Fake-Christ. So einer, der nachher wie dieser untreue, ungläubige Diener eben seinen Platz zugewiesen kriegt. Und der ist bei den Ungläubigen. Sondern sei wirklich jemand, der von ganzem Herzen sein Leben Jesus gegeben hat. Der ihn Herr sein lässt. Es geht hier nicht so sehr in diesem Gleichnis um das Verhalten. Das Verhalten ist nur Ausdruck einer Herzenshaltung. Es geht um, wer ist dein Herr? Das ist die Grundfrage. Und jeder Diener, so schreibt und endet Jesus dieses Gleichnis, jeder Diener, der den Willen seines Herrn kennt, sich aber nicht darauf einstellt, geschweige denn tut, was sein Herr will, wird hart bestraft werden. Wer ihn dagegen nicht kennt, etwas tut, wofür er Strafe verdient hätte, wird mit einer leichteren Strafe davon kommen. Jesus macht nochmal ganz typisch auch im jüdischen Kontext, in den er hineinspricht, da kennen die das auch. Im Talmud haben wir ähnliche, also in jüdischen Weisheitsschriften haben wir ähnliche Regelungen. Wer den Sabbat bricht, Sabbat ist ja eines der höchsten Themen bei den Juden. Wer den Sabbat bricht, was passiert mit dem? Und wenn er es nicht weiß, wenn er es nicht gewusst hat, dass gerade ein Sondersabbat ist, was passiert dann mit ihm? Gibt es ein bisschen eine abgeschwächtere Strafe und so? Und genau in diesem Argumentationsduktus macht Jesus das auch auf. Er sagt so, es gibt differenzierte Strafe. Die gute Nachricht für die Menschheit ist, es gibt differenzierte Strafe. Gott sagt nicht am Ende der Zeit so, okay, die und ihr alle seid weg, sondern er wird unterschiedlich. Je nachdem, was du wusstest, was jemand wusste von Gott, wird er Menschen auch richten. Gott ist absolut gerecht und nicht ungerecht. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, du gehörst zu den Wissenden, denn du bist hier. Du kannst nicht sagen, sorry, ich wusste nicht, wie man das Bad putzt. Du weißt es. Das ist das, was Jesus auch seinen Zuhörern sagen will. In dem Moment, wo du das hörst, gehörst du nicht mehr zu denen, die ein leichtes Urteil bekommen, sondern Gott sagt, du bist gemeint. Ganz oder gar nicht. Der Grundsatz, den bringt er ganz zum Schluss. Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert werden. Wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr verlangen. Das ist das, was die Härte eigentlich ausmacht, des Gerichtes Gottes. Gott hat dir was geschenkt. Er hat dir ein Leben geschenkt. Er dir Einsicht, ein Gefühl, ein Empfinden für Ewigkeit ins Herz gelegt. Du weißt, dass es stimmt. Und er hat dir damit eine Verantwortung übertragen, so dieses, was hier gebraucht wird, mit wem viel anvertraut worden ist, das meint eigentlich was aus dem Zahlungsverkehr. Also wenn du was auf die Bank bringst, dann erwartest du auch Zinsen, Kapitalertrag aus dem. Macht jeder so. Warum sollte ich Geld auf die Bank bringen, damit es kaputt geht? Und das ist genau der Punkt. Gott hat dir das Leben geschenkt, den Atem, die Ahnung, und er hat dir damit etwas anvertraut, was er einfordern wird. Du hast Verantwortung für dein Leben. Du kannst dein Leben nicht leben, wie du willst. Du kannst nicht so tun, wie wenn es keinen Gott gäbe. Und es reicht nicht aus, wenn du dir irgendeine konfessionelle Bezeichnung auf den Kopf klebst und sagst, ich gehöre zu denen oder zu jenen. So, das wird irgendwann auffliegen. Irgendwann dreht der Schlüssel rum. Gott kommt rein und sagt, jetzt schauen wir mal an, was im Herzen wirklich ist. Das Schöne ist, was auch Evangelium in diesem Text ist, ist, dass dieser Text bei Lukas steht und nicht den anderen Evangelisten. Die anderen drei Evangelisten, also Lukas war ja ein Wissenschaftler, Arzt, der hat so recherchiert sozusagen die Geschichte von Jesus, um sie aufzuschreiben. Die anderen drei waren selber dabei bei der Geschichte oder zumindest waren sie Sekretäre von denen, die dabei waren. Das heißt, und die anderen drei bringen diese Geschichte nicht. Vielleicht zu peinlich. Denn sie waren ja die Untreuen. Die sind weggelaufen. Die haben Jesus im Stich gelassen. Lukas kann ganz sachlich darüber berichten, denn es betrifft ja nicht ihn. Aber das Schöne ist, dass alle Jünger, wie auch immer sie hießen, die Chance hatten, das klarzuziehen mit Jesus. Es ist so diese schöne Begebenheit, als Jesus nach seiner Auferstehung den Jüngern erscheint am See Genezareth und sie sind wieder völlig frustriert zurückgegangen in ihren alten Beruf, weil Jesus weg ist und irgendwie die Berufung ihres Lebens kaputt ist. Und sie haben ihn verraten, im Stich gelassen, verkauft. Und Jesus wartet mit Frühstück auf sie, wo sie frustriert von einem Fang heimkommen, wo sie nichts gefangen haben. Und er sagt nur einfach zu ihnen, Kindlein, habt ihr nichts zu essen? Und damit knüpft er an etwas an, was ganz am Anfang der Berufungsgeschichte der Jünger war. Dann ist es nämlich auch schon passiert, so eine Geschichte, wo sie nichts gefangen haben in der Nacht. Und damals hat Jesus gesagt, hey, dann werf doch das Netz da drüben aus. Und dann haben sie mega viel gefangen. Und dasselbe passiert nach der Auferstehung wieder am See Genezareth. Er sagt, werf das doch da drüben aus. Und sie fangen wieder krass viel. Das heißt, Jesus hat ihnen eine neue Berufung ins Leben gegeben. Er hat sie schon mal berufen als Nachfolger. Sie haben sich dessen als unwürdig erwiesen. Sie haben ihn verlassen, verraten, untreu geworden. Und Jesus kommt nochmal auf sie zu und sagt, ich gebe euch aber nicht auf. Ich möchte, dass ihr meine Nachfolger seid. Und diese Jünger sind alle große Männer im Reich Gottes geworden, die wirklich krass was für ihn haben reißen dürfen. Und das ist die gute Nachricht für dich heute. Es kann sein, dass du vielleicht fromm aufgewachsen bist, christlich warst, in der Jungschar, vielleicht eine christliche Familie, du kennst viel. Aber bisher hat es keine Auswirkung auf dein Herz gehabt. Oder du bist jemand, der wirklich mal einen Anfang mit Gott gemacht hat und dann irgendwie ist es wieder eingeschlafen. Die gute Nachricht ist, bei Jesus ist immer jetzt. Jetzt, wenn du seine Stimme hörst. Verschließ dein Herz nicht. Das ist das, was Jesus macht heute. Er klopft an deine Tür und sagt, lebst du dein Leben im Angesicht der Wiederkunft? Irgendwann dreht sich der Schlüssel rum und dann wird offenbar, was in deinem Herzen ist. Und ich möchte so gerne, dass in deinem Herzen Jesus ist. Das will er hier. Und deswegen, und damit komme ich zum Schluss, deswegen ist dieses ganze Gleichnis, so hart wie es ist, ist gleichzeitig auch eine große Einladung Gottes an dich. Jesus kommt wieder, vielleicht heute, vielleicht morgen. Bist du bereit, ihm entgegenzugehen, dich zu freuen, wie auf eine Hochzeitsparty? Bist du bereit und wachsam, dass du nicht überrascht wirst von ihm und hups, habe ich ja gar nicht gewusst, sondern dass du dieses Leben, das er dir anvertraut hat und geschenkt hast, wirklich in dieser Erwartung lebst, dass Jesus dich ganz haben will, als dein Herr. Und deswegen, kann ich mal die letzte Folie haben, ist die Frage, die wir uns stellen müssen: Bist du bereit, wenn Jesus wiederkommt? Und das meint, für alle die, die jetzt schon wieder hören, was muss ich tun? Das meint, klär deine Beziehung zu Jesus. Kläre deine Beziehung zu Jesus. Christlich reicht nicht. Christus reicht vollkommen. Amen. Ich bete. Jesus, es ist schon echt hart, dass wir nur diese Chance haben, dass du uns dieses eine Leben anvertraut hast. Diesen Moment der Gnade, aber wie viele Jahre er auch immer dauert, wir wissen es nicht, kann nachher vorbei sein. Und wie gerne verdrängen wir die Endlichkeit unseres Daseins. Wie gerne will ich damit einfach nichts zu tun haben und will einfach mein Leben leben und mein Häusle abzahlen, mir so ein bisschen Wohlstand aufbauen, was auch immer. Jesus, ich bete darum, dass du jetzt in diesem Moment die Herzen zerbrichst, die hart geworden sind für dein Reden. Du siehst in unser Herz rein, ich kann es ja nicht von außen beurteilen, wer ist Christ und wer ist nur christlich. Und ich bete, dass du jetzt durch dieses Gleichnis einen Brückenkopf in das Herz von denen, die hier sitzen, rein schaffst, auf dem echter Glaube einziehen darf ins Herz. Herr, gib uns die Gnade einer neuen Geburt. Gib, dass wir alle hier in der Ewigkeit bei dir sind. Dass jeder von uns es festmacht in der Beziehung zu dir. Und keiner sich damit begnügt, irgendwie christlich gelabelt zu sein. Ich bete darum, Herr Jesus, denn es ist ein reines Gnadengeschenk, wenn du uns erreichst. Und darum bete ich, Herr. Zerstör die Lügen unseres Herzens. Zerstör die Hartherzigkeit. Zerstör all das, was uns ausfüllen will und alles überdeckt, was du eigentlich wachsen lassen willst, Herr. Ich danke dir, Herr, für dein Evangelium. Amen.
Ich hoffe, du hattest eine intensive Begegnung mit Jesus. Falls du noch weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden unter email@emmanuel-grauer.de. Bleib behütet.